Karriereklänge.
Ich freue mich total, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast und ich heiße Sie herzlichst willkommen. Vielleicht können Sie sich als allererstes mal mit Ihrem Namen und Beruf und einem kleinen Funfact vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen wissen, wer Sie überhaupt sind.
Ja, freut mich auch, hier zu sein. Mein Name ist Ina Ross. Ich bin, wie ich gerade nachgerechnet habe, seit 30 Jahren Kulturmanagerin und ich unterrichte das Fach hier an der Hochschule. Und mein Funfact wäre, ich habe einen Mähdrescher-Führerschein. Ein sehr wichtiges Utensil fürs Kulturmanagement.
Da freue ich mich drauf, später zu erfahren, warum das wichtig fürs Kulturmanagement ist. Aber dahinter versteckt sich bestimmt eine Geschichte. Aber zuallererst wird es mich mal interessieren, wann sich für Sie herauskristallisiert hat, dass Sie Kulturmanagerin werden wollen.
Also ich habe Literatur studiert in Greifswald und hatte eigentlich vor, wirklich in die Literatur zu gehen. Das war so meine große Leidenschaft. Aber die ganze Zeit habe ich mich natürlich gefragt, was machst du mit diesem Literaturstudium? Und ich hatte wirklich die Sorge, dass ich ja davon nicht leben kann. Und deswegen habe ich immer so Alternativen, eigentlich nach einer Alternative gesucht, dass ich immer in der Kunst und in der Kultur bleiben kann, aber etwas Handfestes habe. Und dann bin ich, als ich in einem Auslandssemester in Kopenhagen war, habe ich mich bei den Galerien dort umgeschaut. Und da gibt es wirklich die lustige Geschichte, wie ich zum Kulturmanagement gekommen bin, wie ich ins Galeriewesen gekommen bin, und zwar völlig unqualifiziert. Denn ich habe eine Galerie ausfindig gemacht, die mit deutschen Künstlern arbeitete, mit wirklich großen deutschen Künstlern, also Markus Lüppertz, Penck, dann die Neuen Wilden waren da, also es waren sehr, sehr interessante Maler. Und ich hätte sehr gerne dort gearbeitet, aber hatte überhaupt keine Qualifikation, habe noch nie in der Kunst oder im Ausstellungswesen irgendwie gearbeitet. Und da dachte ich mir, und das ist übrigens so auch eine Qualität, die ich hoffe, auch meinen Studierenden weiterzugeben, habt einfach Mut, traut euch, geht einfach hin. Und da bin ich in diese Galerie reinmarschiert. Es waren vier Partner und habe gesagt, guten Tag, ich bin Ina und ich würde gern hier arbeiten. Und die waren sehr überrascht und haben natürlich nach Qualifikationen gefragt. Und ich war ganz ehrlich, habe gesagt, keine. Und dann haben sie beraten und natürlich, die drei haben gesagt, eigentlich geht nicht. Und einer sagte, pass auf Ina, heute Abend haben wir Günter Grass, Ausstellungseröffnung. Für diejenigen von Ihnen, die das nicht wissen, Günter Grass ist natürlich Nobelpreisträger, Literatur-Nobelpreisträger, aber er hat auch sehr, sehr tolle Druckgrafiken gemacht. Und die wurden eben in dieser Galerie ausgestellt. Und dann bin ich am Abend gekommen und dann sagte der Partner in der Galerie zu mir, pass auf Ina, da ist Günter Grass mit seiner Entourage. Wenn du es schaffst, mit denen 10 Minuten zu reden, geben wir dir hier einen Job. Und das müssen Sie sich so vorstellen. Vernissage, er war Literaturnobelpreisträger, hatte diese ganzen Honorationen der Stadt neben sich. Und ich war noch sehr jung und klein und dachte ich mir, das hilft jetzt nichts. Du musst dahin. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, guten Tag, Herr Grass, ich bin die und die und ich muss jetzt 10 Minuten mit Ihnen reden, dann kriege ich hier einen Job. Geht das? Großes Gelächter. Aber Günter Grass, wer den kannte, alter Sozialdemokrat, sagte sich dann, na dann reden wir jetzt mal 10 Minuten. Und so bekam ich meinen ersten Job im Kulturmanagement.
Und wie ging Ihr Lebensweg dann danach weiter?
Dann habe ich Kulturmanagement-Studium begonnen und das habe ich, also Kulturarbeit hieß es, in Potsdam an der Fachhochschule dort. Diesen Studiengang gibt es ja bis heute noch, recht erfolgreich. Ich musste mich ja auch finanzieren und ich wohnte in Berlin. Das war damals schon eine aufregende Stadt, die Geld kostete. Naja, und dann bin ich, weil es ein lukrativer Job war, bin ich dann ins Kulturforum der Sozialdemokratie als Mitarbeiterin, aber wirklich sozusagen als studentische Mitarbeiterin gekommen. Und das war eine spannende Zeit in der Politik, weil damals Gerhard Schröder Kanzlerkandidat war. Und heute kann man Gerhard Schröder ja nicht mehr hören oder sehen. Nur damals war er ein absoluter Hoffnungsträger und zusammen mit Tony Blair, weil die haben das erste Mal eine ganz neue Art von Sozialpolitik gemacht. Und zwar der dritte Weg, der aktivierende Sozialstaat. Und das hat mich so begeistert und ich wollte das auch in die Kulturförderung übertragen. Und so habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben über Kulturförderungsmodelle, die diesen aktivierenden Sozialstaat beinhalten. Und das ist bis heute also ich habe ja gerade gesagt, 30 Jahre oder das sind 25 Jahre her, habe ich dieses Modell, wenn ich mit Künstlerinnen arbeite, immer noch. Also ich qualifiziere ja auch Künstlerinnen, wirklich sozusagen in dem Beruf Künstlerin zu überleben. Eines meiner Bücher heißt ja, wie überlebe ich als Künstlerin? Und das sind die Modelle, ich muss es zugeben, die ich damals miterlebt habe. Bei sehr spannenden Diskussionen. Habermas kam damals mit ins Willy Brandt-Haus und hat mit Schröder diskutiert. Und überall war ich dabei und habe den Kaffee gekocht und habe die Kopien gemacht. Ich muss es offen zugeben, aber ich war dabei. Und so ist dann diese sehr politische Ausrichtung auch gekommen.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass Sie auch Künstlerinnen bilden. Gleichzeitig unterrichten Sie hier an der HTW Saar. Was machen Sie denn noch so alles in Ihrem beruflichen Leben?
Noch ein großer Bereich ist natürlich meine Forschung, die in den letzten Jahren also schon für mich sehr wichtig geworden ist. Und ich forsche ja über Museen, über außereuropäische Museen. Mein letztes großes Forschungsprojekt war über ein Museum für indigene Kunst in Indien, in Bhopal. Das ist eine kleine Stadt im Herzen Indiens. Und ich suche immer Modelle, Museumsmodelle, die den Museumsbegriff in Frage stellen, die ihn erweitern, die ihn herausfordern, die etwas rebellieren gegen das, was wir uns unter ein Kunstmuseum vorstellen. Und das war in Bhopal schon so, denn dieses Museum war wirklich nicht nur ein Ausstellungsort, sondern ein Ort für Dating, ein Ort für Picknick. Die Leute haben da abgehangen, die Leute haben sich da getroffen. Also es hat sehr viel mehr als Ausstellung, es war wirklich Ausstellung plus, plus, plus. Und mein neues Projekt, was ja in ein paar Wochen beginnt, wird mich nach Tasmanien führen. Und das ist wieder so ein rebellisches, ich sag's jetzt mal Anführungsstrichen, rebellisches Museum.
Aber da waren Sie ja wirklich in Ihrer Karriere auch sehr international unterwegs.
Immer, ja. Das ist etwas, was mich immer interessiert hat. Ich habe das Außereuropäische interessiert mich, also sowohl in meiner Forschung als auch früher im Projektmanagement. Also in der Stiftung Barossa, da war ich ja fast 10 Jahre, 8, 9 Jahre so. Da habe ich wirklich jedes Jahr sind wir in andere Länder gegangen mit anderen Gruppen. Also da haben wir Projektmanagement. Also das war, ich hatte so eine Kaffeetasse, da stand nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Und das war auch wirklich so unser Rhythmus. Ein Projekt wickelten wir ab und da fing die Vorrecherche fürs nächste Projekt schon an. Also wir waren immer in diesem Rhythmus. Und das war eigentlich ein sehr anstrengender Rhythmus, aber halt auch ein sehr, sehr spannender. Wir waren von Mexico City, Singapur, Indien gemacht. Ich habe sehr viel Russland-Projekte auch immer gekriegt. Also ja, wir haben recht viel gesehen.
Das ist die perfekte Überleitung zu einer unserer Kategorien. Wir haben in diesem Podcast nämlich zwei Kategorien. Und bei einer davon haben wir unsere Kommilitoninnen mal gefragt, was denn ihre Zukunftssorgen sind. Und ich habe Ihnen einen Ton meiner Kommilitonin mitgebracht, die von einer ihrer Zukunftssorgen berichtet. Und vielleicht können Sie einfach darauf mal reagieren.
Ich mache mir Sorgen darüber, dass ich bitte keine passende Stelle finde in dem Umkreis, in dem ich gerne sein möchte.
Ja, also in der Tat, so die Flexibilität für uns Kulturmanagerin ist schon etwas. Also bereit zu sein, irgendwo hinzugehen. Ich meine, ich bin jetzt in Saarbrücken, ne? Also das ist sozusagen die größte Ausdehnung also von Berlin. Das heißt, das ist eine berechtigte Sorge und es ist halt auch wirklich so eine berechtigte Anforderung, die dieser Beruf hat, dass man bereit sein muss, woanders hinzugehen. In meinem Fall ist auch immer bereit zu sein, zu reisen. Ja, da kann ich Ihre Kommilitonin gar nicht irgendwie entlasten. Natürlich kann man auch immer etwas sagen, sagen wir mal, geht in die lokale Kulturverwaltung. Also das geht immer. Also das, oder ich weiß nicht, ob es immer geht, aber auf jeden Fall, das ist natürlich auch ein Berufsfeld, was man machen kann. Dass man sagt, man geht in die Kulturbüros, man geht in die Kreativwirtschaft, in die lokale oder natürlich auch in die Kultureinrichtungen vor Ort. Aber man muss vor allem am Anfang seiner Karriere schon, glaube ich, diese Flexibilität haben.
Für mich trifft das auch so ein bisschen zu, weil ich komme gar nicht hier aus dem Saarland, sondern ursprünglich aus Erfurt und würde eigentlich auch ganz gern wieder so zurück in den Osten sozusagen. Und mache mir da auch Gedanken, wie gut das ist, weil in so einem Studium hört man ja immer wieder, dass Kontakte knüpfen und Networking ein ganz essentieller Teil ist. Wie viel brauche ich das wahrhaftig, um irgendwie an Jobs zu kommen?
Das war bei mir eines der wichtigsten Sachen. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich habe, als ich Vor allem, als ich mein Studium beendet habe, ich hatte eben, alle Semesterferien habe ich immer gearbeitet. Also ich brauchte das Geld, aber ich habe auch strategisch gearbeitet. Also schon auch in Einrichtungen, die mich interessiert haben oder wo ich dachte, die Leute sind auch gut vernetzt. Und dann war das wirklich so, dass ich war mit meinem Studium fertig und hatte keinen Job. Und dann war mein erster, habe ich wirklich auch jemanden, einer Kollegin angerufen, bei der ich ein Praktikum gemacht hatte und gefragt, kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Und die hatte dann wieder, ihr Mann war da wieder, das war damals wieder im Radio. Und dann hat der für mich da den Chefredakteur geschrieben und gesagt, brauchst du nicht jemanden? Und so ist es gelaufen. Und dann hat der mich zumindest zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann war ich auf mich gestellt. Aber wenn du erstmal einen Fuß in der Tür hast und ein Vorstellungsgespräch hast, dann bist du schon mal ein ganz Stück weiter. Ne? Und so, und übrigens kam da mein Mähdrescher mir sehr zu Gute, wenn ich das nochmal sagen darf, weil er schrieb nämlich dem Chefredakteur, ja, ich kann ja nicht so ganz viel über sie sagen, weil meine Frau hat mit ihr zusammengearbeitet und sie ist da sehr positiv, aber ich weiß, sie hat einen Mähdrescherführerschein. Und daraufhin schrieb der Chefredakteur eines Jugendsenders vom RBB zurück, Mähdrescherführerschein ist genau, was wir hier brauchen. Und so kriegte ich mein erstes Vorstellungsgespräch und ich kriegte den Job.
Inwiefern brauchten wir einen Mähdrescher?
Das war sarkastisch, sozusagen. Ich gehe mal durch mit einem Mähdrescher zu fahren. Schien diesem Chefredakteur damals eine gute Idee.
Ich dachte schon, Sie sind wahrhaftig Mähdrescher gefahren, doch so 2 Stunden nach Ihrer Schicht oder so. Um Rat werden wir Sie am Ende des Podcasts bitten. Aber erstmal würde mich noch interessieren, welche Kompetenz oder Skill Sie erlernt haben, der so in Ihrem Berufsalltag so einer der wichtigsten ist.
Also Kommunikation ist etwas, das wird Sie jetzt überraschen, aber ich war eigentlich so, als ich angefangen habe, nicht unbedingt so die, hier bin ich, hier komme ich, sondern war schon auch eher auf der etwas schüchternen Seite. Also das habe ich schon gelernt, also zu kommunizieren, auch wirklich zu sagen, was man möchte oder die eigene Begeisterungsfähigkeit zu teilen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was eine ganz wichtige Sache ist, die Ihnen sehr viel Erfolg bringen wird. Wenn Sie das schaffen, wirklich erstmal sich selber zu begeistern für das, was Sie machen, finde ich wichtig, aber dann eben das auch zu teilen mit den anderen und Leute wirklich mit auf diese Reise zu nehmen, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich gerne Ihnen mitgeben würde.
Ist auf jeden Fall etwas, wovon man von Ihnen lernen kann, weil seit Sie bei uns unterrichten, bin ich schon um einiges begeisterter für meinen eigenen zukünftigen Job. Das können Sie sehr, sehr gut. Genau. Unsere zweite Kategorie sind so Quickfire-Questions. Da gibt es immer 2 zur Auswahl und Sie müssen möglichst schnell antworten, was Sie davon lieber mögen, lieber wollen, was Ihnen besser gefällt.
Okay.
Genau. Und zwar Schlagermove oder Fusion?
Fusion.
Podcast oder Radio?
Radio.
Selber studieren oder unterrichten?
Unterrichten.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Zeitgenössische Kunst oder alte Meister?
Das kann ich gar nicht beantworten. Ich mag das beides sehr gerne.
Wieso unterrichten Sie denn lieber, als dass Sie studiert haben?
Ich war keine besonders angenehme Studentin. Ich habe meine Professorinnen alle in zur Weißglut gebracht, wie man das in meinem Dorf sagt. Ich bin damals mit einem grauen Männeranzug und gelber Krawatte in die Hochschule gekommen und war sehr feministisch drauf und habe, glaube ich, meine Professorinnen also wirklich zum Rande gebracht. Und heute, wenn ich manchmal heute vor einer Studentin oder einem Studenten sitze, der mich provoziert, kann ich mir immer nur denken, Karma. Das ist die Rache der Universitätsgeister. Das hast du verdient.
Als allerletztes zum Abschluss unseres Podcasts würde mich interessieren, was Sie denn für einen Rat für die aktuellen Kulturmanagement-Studierenden haben.
Also allgemein kann ich sagen, ich habe ja schon gesagt, ich halte das für den schönsten Beruf der Welt. Aber ich muss jetzt sagen, in der neuen politischen Lage, und die brauche ich, glaube ich, nicht weiter auszuführen, ist es eines der wichtigen Berufe. Denn unsere Kultureinrichtungen werden ganz anders unter Druck sein, auch in der Legitimation, in dem, was sie wirklich für unser demokratisches Projekt beitragen können, als es noch war, als es noch in der Zeit war, als ich angefangen habe als Kulturmanagerin. Da waren auch schon so Sachen wie, ja, wir müssen die Budgets sicherstellen und so weiter. Und das wird auch weiter eine große Aufgabe sein mit Kürzungen. Das will ich auch gar nicht kleinreden, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Aber vor allem wird es darum gehen, was bedeuten diese Institutionen, die ja auch teilweise mit großen Steuergeldern finanziert sind, was bedeuten die in diesem demokratischen Projekt? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Sie als Kulturmanagerin auch eine Vision entwickeln für Ihren Beruf, dass Sie auch wirklich was wollen. Und es ist wirklich ein wichtiger Beruf, nochmal wichtiger geworden, als ich angefangen habe. Also das kann ich Ihnen wirklich mitgeben. Es ist nicht, ach, ich bin Kulturmanager, naja. Nee, es ist wirklich wichtig, dass Sie eine gute Kulturmanagerin sind, die auch was wirklich was wollen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interview. Ich fand es total spannend. Karriereklänge.